Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie und euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcasts begrüßen. Mein Name ist Sonja Howard. Und ich möchte heute eine weitere Folge für unsere Reihe Familienrecht machen, wobei auch in diesem Fall hier wir eher von Familienunrecht sprechen könnten. Bei mir sind heute zwei Pflegepapas, Michael und Dominik. Wir duzen uns, weil wir uns jetzt doch auch schon länger kennen als geplant. Also es war nicht geplant, dass wir so lange an diesem Fall gemeinsam dran sind und um das vorne wegzunehmen, er ist auch immer noch nicht durch. Und wir werden da jetzt auch direkt einsteigen in einen Wahnsinn, der so im Jahr 2026 in Deutschland, in Europa eigentlich überhaupt nicht mehr vorkommen sollte. Herzlich willkommen, Michael und Dominik. Danke, dass ihr da seid.
Ja, hallo, danke schön, Sonja. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen mit unserer Geschichte. Ja.
Wir tauchen mal direkt ein. Ihr seid ein homosexuelles Pärchen. Verheiratet. Ihr habt damals euch als Pflegefamilie angeboten, aber nicht nur als Langzeitpflege, sondern Adoptionspflege. Das bedeutet mit der Aussicht, dass ein Kind quasi so lange bei euch bleibt, dass ihr das irgendwann adoptieren könnt. Wie lief das denn damals ab?
Ja, also wie du schon gesagt hast, also wir sind seit 2019 verheiratet und für uns war schon ja zu Beginn eigentlich klar, dass wir zusammen ein Kind haben wollen, dass wir eben ja dem Kind ein Zuhause geben wollen, Geborgenheit und Sicherheit, und haben uns dann natürlich überlegt, okay, welchen Weg gehen wir? Und natürlich gibt es verschiedene Optionen, die man sich da durchspielt. Ich meine, wir als zwei schwule Männer haben da natürlich ist nicht alles möglich natürlich. Und letztendlich war für uns aber dann eben zu sagen, okay, wir wollen den Weg der Adoption einschlagen. Und haben dann 2020 tatsächlich schon begonnen mit dem Ganzen. Also wir sind, wie es so normal ist, dann auf unseren Landkreis zugegangen, haben eben gesagt, ja, wir haben eben diesen Wunsch, ein Kind aufzunehmen. Und die haben uns gleich relativ schnell gesagt, ja, nicht so ganz einfach und es gibt nicht so viele Vermittlungen. Und ihr habt aber die Möglichkeit, über einen freien Träger das Ganze dann auch noch zu machen. Und sind dann eben ein Jahr später dorthin gegangen, haben uns dort beraten lassen. Und die haben uns auch wiederum gesagt, ja, es ist vielleicht auch besser, überregional das Ganze anzugehen. Und sind dann eben noch mal ein Jahr später in einen anderen Kreis quasi gegangen. Und deswegen, also der Prozess ging tatsächlich dann schon ganze 3 Jahre mit allem, was dazugehört, mit Hausbesuchen, mit Fragebogen ausfüllen, Genogrammarbeit, und es war tatsächlich schon ein sehr langer, spannender Weg, aber für uns war eben das Ziel klar und wir haben uns eben auch gefreut und gesagt, okay, ja, wir sind bereit, das Ganze auf uns zu nehmen, um dann ja ein Kind aufnehmen zu können.
Ich möchte an der Stelle mal kurz reingrätschen. Das ist ja schon krass. Ich habe ja mal eine Zeit lang Bereitschaftspflege selber auch gemacht. Und es ist so krass, wie man sich durch die Mangel nehmen lassen muss als Pflegefamilie versus wenn du einfach aus Versehen ein Kind zeugst. Dann interessiert das irgendwie keinen. Also grundsätzlich finde ich das gut, weil das ist ja quasi wie so eine Art Elternführerschein, die man dann schon so ein bisschen macht, ne? Wenn man so ein Pflegeverhältnis eingehen möchte. Anyways, ihr seid dann also auf eine schwangere Frau gekommen, die sich schon während der Schwangerschaft dazu entschieden hat, das Kind nicht behalten zu wollen. Und wie ging es dann weiter?
Wir haben dann einen Anruf erhalten, dass ein Junge geboren ist, und haben dann die Möglichkeit gehabt, uns mit der Gesundheitsgeschichte gerade von der Mutter und dem Kind noch zu beschäftigen und zu sagen, ob wir uns das vorstellen können oder nicht. Und tatsächlich haben wir um 4 Uhr den Anruf erhalten, um 5 Uhr telefoniert, und es uns war klar, wir müssen in diesen anderen Landkreis fahren und direkt los und diesen Jungen in Empfang nehmen. Also wir wussten gleich, wir wollen das, wir haben lange drauf gewartet und ja, feuer frei. Wir sind da hingefahren, haben dort im Krankenhaus dann noch die Mutter kennengelernt, konnten dann noch mit ihr reden. Für uns war das eine runde Sache, den Kleinen hat sie uns in die Arme gelegt. Also es war wirklich richtig schön, wenn wir da heute noch drüber nachdenken. Sie hat auch tolle Worte gefunden und hat gesagt, ich habe euch als Eltern rausgesucht. Hier, mein Kleiner, wird es bei euch wohl gut gehen. Sie konnte auch tatsächlich davor wählen. Also es standen mehrere Adoptionspflegepaare zur Disposition für sie. Und ja, sie hat sich uns ausgesucht. Und war auch im Krankenhaus, wo sie uns dann gesehen hatten, wo wir miteinander sprechen konnten, auch hat sich ihre Entscheidung dann nochmal bestärkt, den Kleinen bei uns in Adoptionspflege zu geben. Und tatsächlich haben wir dann gleich die ersten Nächte im Krankenhaus verbracht mit dem Kleinen im Beistellbett und haben dann gesagt, okay, wir brauchen 3 Tage, weil wir wussten nicht, wie wickeln wir, wie geben wir Fläschchen, wann braucht das Kind was. Und da haben dann diese ganzen Arzthelferinnen uns wirklich nochmal alles gezeigt und das war echt eine herausfordernde Zeit, aber echt wirklich auch eine schöne Zeit. Also wir haben auch gerade das Bonding mit dem Kleinen, also es war einfach so von 0 auf 100 diese hormonelle Explosion, die man da kriegt. Man weiß, okay, das ist jetzt das ist unser Kind.
Deins, ja.
Ja, und wir können, wir sind jetzt Eltern und wir dürfen uns jetzt um den Kleinen kümmern und alles für ihn machen. Und das war wirklich ein riesengroßes Glücksgefühl in dem Moment. Anders kann ich es gar nicht beschreiben, ja.
Das hört sich sehr nach Liebe auf den ersten Blick an und das Bonding ging direkt los. Und liebe ZuhörerInnen an der Stelle, Sie sehen uns ja nicht, aber wenn Sie gerade die Gesichter von den 2 Männern sehen könnten, während der Dominik jetzt hier erzählt hat, da sieht man die Liebe zu dem Kleinen, wie man das eben bei frisch gebackenen Eltern so kennt. Dann habt ihr den Kleinen mit zu euch genommen. Und es war 1,5 Jahre ungefähr, 1,75 Jahre, war alles soweit in Ordnung. Ihr seid familiär gut angebunden, der Kleine hat sich gut entwickelt. Und dann passierte was?
Ja, also wie du gesagt hast, letztendlich war es ja eben auch so wie im Verfahren. Wir hatten dann immer wieder Hausbesuch, die haben sich eben auch angeschaut, wie läuft das Ganze und war alles gut. Also das muss man eben immer sagen, die haben alle bestätigt, ja, hat sich super entwickelt und es war einfach auch erkennbar. Und natürlich für uns eine krasse Zeit. Ich meine, alle, die Kinder haben, wissen, wie das ist. Und ehrlicherweise, er hat auch gesagt, wir können uns gar nicht vorstellen, was ein Unterschied wirklich, also bei leiblichen Eltern ist, weil so viel Liebe, wie wir empfunden haben, also geht einfach nicht. Und es war einfach spürbar, da ist ein Mensch und dem wollen wir ein Zuhause geben und Sicherheit. Und ja, es war dann so, klar, wir hatten natürlich immer eine gewisse Unsicherheit, weil das war uns auch bewusst, wir waren adoptiv, also wir wollten eben die Adoption gehen, formal dann auch und haben natürlich immer drauf leider warten müssen, wann das Ganze auch unterschriftsreif wird und die Mutter war dann erstmal nicht erreichbar und hat natürlich immer so ein bisschen Gedanken, okay, was ist jetzt, wenn sie sich das nochmal anders überlegt. Und dann kam irgendwann im Herbst darauf, haben wir Besuch bekommen von Jugendamt. Und dann haben wir eben einfach die Info sehr direkt platziert bekommen. Ja, da ist jetzt der Vater aufgetaucht, der mutmaßliche Vater. Und und wollten uns eben drauf vorbereiten. Und da war aber gleich, und es war halt für uns so shocking auch gleich, so auf die Art, ja, wenn sich das rausstellt, dann wird es schwierig für euch. Und für uns war das also gar nicht vorstellbar. Wir haben gesagt, okay, ja, jetzt lasst uns erstmal gucken, ob das auch so ist. Und wir werden doch da irgendwie einen Weg gemeinsam finden. Ja.
Genau. Und an dem Abend, das will ich bloß noch kurz ergänzen, als das Jugendamt direkt aus unserem Landkreis, nicht der freie Träger, die Dame hat dann nur gemeint, wo sie gegangen ist, ich kann ihn auch jetzt sofort mitnehmen, geben Sie mir ihn in die Arme, dann kann ich ihn auch woanders hinbringen. Und wir saßen da, haben gerade die Info bekommen, schon geheult. Und also es war wirklich richtig auch traumatisierend, muss ich sagen.
Also ich bin völlig fassungslos, total, mit was für einer Empathielosigkeit und Dummheit manche Menschen in der sozialen Arbeit sind. Also dass die wirklich glauben, dass ein Kind, das man über 1,5 Jahre gehegt, gepflegt und geliebt hat, als würde man das einfach so weggeben. Like what? Schon mal was von Bindung gehört? Und dieses Thema Bindung wird uns jetzt leider in dieser Podcast-Folge auch noch eine Weile verfolgen. Es kam dann raus, DNA-Test, ja, das ist der leibliche Vater. Die Mutter hat leider den Erzeuger darüber informiert. Hier, wir haben übrigens bei unserem One-Night-Stand ein Kind gezeugt, so nach dem Motto. Und dann hat der sich einen Anwalt genommen und wollte dann das Sorgerecht von dem Kleinen. Und es war aber, ich kenne ja die Gerichtsunterlagen, und es war relativ von Anfang an, schon von den ersten Schriftsätzen her, relativ klar, dass es nicht um das Kind geht, es geht nicht um die Bindungen, es geht nicht darum, dass es dem Kind gut geht, sondern es ging nur darum, dass dieser Erzeuger seinen Besitzanspruch an seiner DNA irgendwie durchsetzt, um es mal so zu formulieren. Der Mann ist auch homophob, das kann man auch mal so festhalten. Ne? Es ging viel drum, ja, und er soll jetzt in eine richtige Familie, ne? Eine natürliche, richtig. Zwei schwule Väter sind ja keine richtige natürliche Familie. Und dann hat er noch seine eigene Lebensgeschichte mit seinem leiblichen Vater groß ausgebreitet und wie sehr er sich gewünscht hätte, den kennengelernt zu haben früher und bla bla bla. Und der war damals schon in einer Beziehung mit einer Frau, die zu dem Zeitpunkt dann schwanger war schon und hat gedacht in seiner Vorstellung, er holt jetzt also den kleinen Jungen einfach so von heute auf morgen zu sich. Und dann hat das Gericht entschieden, diesem Erzeuger das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu geben für den Kleinen. Unter der Prämisse, dass es erstmal zu begleiteten Umgängen kommt. Für die, die nicht wissen, was das ist, das bedeutet, ein freier Träger, das Jugendamt ist quasi dabei, um diese Umgangskontakte zu begleiten über eine gewisse Zeit. Und es hieß eigentlich, dass das am Kind orientiert gemacht werden soll, weil natürlich, nur weil man ein Kind ein paar Mal sieht, hat man weder eine Bindung zu diesem Kind, also geschweige denn eine Beziehung. So, das dauert. Wie lange ging das? Wie lange gingen diese begleiteten Umgänge?
Also wir mussten zweimal pro Woche einen begleitenden Umgang darstellen. Die gingen insgesamt, also wir haben 26 begleitete Umgänge gehabt, das kann man jetzt durch zwei teilen, also 13 Wochen. Und wenn man ja, jetzt mal anschaut und rückblickend betrachtet, war das schon richtig, also eine richtig krasse Zeit. Ich weiß nicht, da würde ich gleich noch was dazu sagen, also wie die begleiteten Umgänge.
Du darfst super gerne, wir sind dir dabei, genau. Erzähl.
Also, tatsächlich zweimal pro Woche mussten wir das darstellen. Wir haben uns dann drauf geeinigt, quasi, dass Michael war quasi zu Hause, hat auf den Kleinen aufgepasst. Ich, Dominik, war der arbeiten gegangen ist und habe dann auch mit meinem Arbeitgeber geredet und wir haben im Hinblick auf den Kleinen quasi entschieden, dass ich die Umgänge mache, einfach nur, weil ich danach in die Arbeit konnte und weil das eine emotionale Thematik auch ist und dass dann jemand zu Hause ist, der quasi auf einen Kleinen eingehen kann, falls da irgendwelche Auffälligkeiten wären. Und tatsächlich war es so, also die Umgänge haben sich sehr schwierig gestaltet. In den Umgängen wurde kein einziges Mal gefragt, was isst der Kleine gerne, was mag er gerne, wie schläft er, gar nichts, 0,0. Und man muss sagen, nach den ersten Umgängen schon kam er nach Hause, hat sich dann beim Spazierengehen mittags auf den Boden geworfen, hat geschrien, hat nicht mehr gegessen, hat wirklich Auffälligkeiten gezeigt. Wir haben diese dann auch dem Jugendamt vom Landkreis mitgeteilt, haben gesagt, hier, so sieht's aus. Wir sehen, ihm geht's nicht gut. Es kam dann als Aussage, dass Auffälligkeiten vorhanden sind, ist ganz normal. Wir haben die einmal gemeldet, quasi verschriftlicht. Wir haben auch immer alle Umgänge dokumentiert. Das habe ich direkt immer nach dem Umgang gemacht, dass wir ja nichts vergessen. Und haben gesagt, hey, wir haben alles, wir würden es euch gerne zur Verfügung stellen. Es sind weiter Auffälligkeiten vorhanden. Und dann hieß es, nee, das brauchen wir nicht. Also Auffälligkeiten sind normal. Also so war dann die Aussage auch. Sie wollten nichts hören, sie wollten nichts wissen. Und es ging halt immer so weiter, bis dann irgendwann auch der Punkt kam, wo es hieß, es muss eine Trennungssituation stattfinden. Und tatsächlich war es so, dass, ich habe noch nie sowas erlebt wie diese Trennungssituation. Ich musste rausgehen, also das war quasi ein Raum mit einer Türe, die einen Glasausschnitt hatte. Ich musste zu der Tür gehen, musste Tschüss sagen, dass er weiß, dass ich gehe. Dann ist er zu mir gerannt, hat sich an mir festgeklammert, wollte auf den Arm und hat angefangen zu weinen. Und dann hat die Umgangsbegleitung quasi ihn genommen, hat ihn versucht abzulenken, er hat weiterhin geweint und ich musste zu dieser Tür raus. Und der Vater hat das beobachtet, also der Erzeuger, und hat dann einfach nichts gesagt. Und es war, ich bin heimgekommen, ich musste erstmal, also ich habe geheult. Und deshalb war bei den anderen Umgängen, ich musste immer wieder raus, immer wieder dasselbe Spiel, dass er geheult hat. Irgendwann hat er sich damit abgefunden und man hat auch gesehen, und das Jugendamt hat es dann auch gesagt, er hat irgendwann auch auf die Uhr geschaut, weil wir haben immer 5 Minuten Trennung gemacht, 10 Minuten Trennung, Viertelstunde Trennung, und er hat immer wieder gewartet, bis ich zurückkomme. Und das war einfach sowas, wo ich sagen muss, man hat gesehen, im Kleinen tut es in dem Fall nicht gut, er braucht die Sicherheit, und man hat es trotzdem durchgezogen. Nur weil man den Erzeuger da in den Mittelpunkt gestellt hat. Und die Umgänge liefen die ganze Zeit, und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo wir aufs Jugendamt zugegangen sind und gesagt haben, wir brauchen irgendeine Mediation oder irgendeine familientherapeutische Begleitung, einfach nur, dass wir als Erwachsene zusammen sprechen, weil wir auch gesehen haben, er reagiert nach den Umgängen, in den Umgängen läuft es auch nicht so rund, und haben da versucht, quasi auf den biologischen Vater zuzugehen. Und tatsächlich gab es dann eine Sitzung, die an einem Freitag war, in den November von dem Jahr. Und da haben wir uns zusammengesetzt, haben darüber geredet, was die Intentionen der einzelnen Beteiligten sind. Wir haben gesagt, uns geht es nur um den Kleinen. Wir fühlen uns für ihn verantwortlich. Wir lieben ihn, wir wollen nur das Beste für ihn. Und auf der anderen Seite kam dann gleich Widerstand. Und da hieß es, wenn wir diese Umgänge nicht immens ausweiten, weil das war dann schon Forderung vom Jugendamt, weil das Jugendamt von dem Vater schon die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen hat. Wir müssen die ausweiten, er muss bei ihm schlafen, wir machen eine kleine Stunde Trennung, wir liefern ihn bloß noch ab, wir holen ihn danach wieder. Und wir haben gesagt, der Kleine mit seinen damals, ich weiß nicht, anderthalb, mehr sogar, ein, dreiviertel Jahren, der kann das einfach nicht nachvollziehen, warum wir ihn jetzt auf einmal irgendwo lassen, zumal noch keine Bindung bestand, und auch er kannte diesen Menschen einfach nicht. Bei Oma, Opa, also unseren Eltern, war das was ganz was anderes. Die waren hier, die waren regelmäßig hier. Die hat er auch nicht so oft gesehen, aber die waren integriert. Da hat er gesehen, wir gehen offen auf die zu. Das passt einfach alles. Also die Oma, die konnte auf ihn aufpassen, aber da war das einfach immer so. Der hat halt gespürt, dass es nicht um ihn in dem Moment wahrscheinlich geht, sondern dass da einfach eine emotionale Barriere ist. Ich meine, wir saßen dann zusammen und haben dann in dieser Familientherapie gesprochen, und dann hieß es, er will die Umgänge nochmal ausweiten, will auch auf jeden Fall an dem Montag drauf, das Jugendamt hat gesagt, montags können sie keine Umgänge mehr darstellen, einen Umgang haben, und möchte unbedingt, dass der Umgang so ist, dass er Enten füttern darf mit dem Kleinen, weil das bedeutet ihm so viel. Da, wir hatten davor direkt einen Umgang, da hat er es schon mal machen dürfen, haben gesagt, ja klar, gar kein Thema, wir waren da. Es gab keine Umgangsbegleitung, da hat eine Dame sich quasi bereit erklärt, vom Jugendamt das trotzdem zu übernehmen. Die hat dann gleich gesagt, ja, wir bleiben hier im Raum, weil ich mache das ja jetzt hier aus der Reihe. Ich kenne die Beteiligten ja nicht. Und ich in meinem Leichtsinn habe halt gesagt, nein, er will Entenfütterung gehen. Gehen Sie spazieren, es passt schon alles. Und da sind sie raus.
Und ja, wir warten, denn wir machen an der Stelle ganz kurz einen Zwischenpunkt und bewerten das noch einmal aus Kinderschutzperspektive. Erstens ist es nicht normal, wenn Kinder in Umgangskontakten so stark verhaltensauffällig sind, und auch danach nicht. Das zeigt, etwas stimmt nicht. Das ist fachlich komplett inkompetent von Seiten des Jugendamtes und dieser Umgangsbegleiterin, und das muss man hier an der Stelle einfach auch nochmal ganz klar sagen. Das ist nicht normal, und das ist Gewalt, die hier gegen dieses Kind verübt wurde, von diesem Jugendamt. Wenn ein Kind so klar zeigt, dass es nicht glücklich ist mit der Trennung und da überhaupt keine Vertrauensbasis da ist und ein Kind, wenn das ein Kind mal kurz quengelt oder ein bisschen unsicher ist, ja, vergleichen es mal mit einer Kita-Eingewöhnung. Es ist völlig normal heutzutage, dass Kinder auch schon mit 1, 1,5 in die Kita, in die Krippe, in den Hort gehen. Da gibt es Eingewöhnungsphasen. Und dann ist die Mama erst ganz, ganz, oder der Papa ganz, ganz lange mit im Raum. Ganz, ganz lange. Und dann wird geguckt, über eine Stunde, über 2 Stunden. Dann darf man mal 10 Minuten raus, muss dann wieder mit rein. So, ich habe 4 Kinder, ich habe das 4-mal mitgemacht. Und dann geht man wieder raus und wieder rein. Und dann guckt man, passt es denn dem Kind? Man schaut, wie das Kind reagiert auf diese erste Trennung. Und wenn das Kind dann anfängt zu weinen, dann heißt es, okay, dann war es eben jetzt gerade noch mal zu viel und wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Und es kann nicht sein, dass wir unterschiedliche Maßstäbe anlegen, ob es bei einer Kita-Eingewöhnung um so diese Bindungen geht und dieses Sicherheitsgefühl und bei solchen Umgängen. Und wir wissen das leider von sehr, sehr vielen Pflegefamilien, in denen selbst wo klar ist, dass die nicht in den elterlichen Haushalt zurückkehren, dass diese Umgänge erzwungen werden, weil das Recht der leiblichen Eltern oder der ErzeugerInnen über dem Wohl des Kindes steht de facto und diese Pflegekinder dann immer und immer wieder fast schon retraumatisiert aus diesen Umgängen zurückkommen und das wird über Jahre durchgezogen und die Pflegeeltern sitzen dann da und dürfen das alles auffangen und therapeutisch begleiten lassen, anstatt dass man einfach sagt, hey, es ist offensichtlich, dem Kind geht's beschissen, wir brechen an der Stelle einfach ab. Und allein die Tatsache, dass dieser Erzeuger also das mitbekommen hat, der Kleine möchte nicht da sein, da ist, das zeigt ja schon seine gnadenlose Überforderung, seine völlige Erziehungsunfähigkeit, dass er sagt, ich tue meinem Kind in Anführungsstrichen das an, wieder und wieder und wieder. Und dass auch keiner von diesen Fachkräften in Anführungsstrichen sagt, nee, Moment mal. Es ist eben nicht normal, dass ein Kind so krass reagiert. So, und diesen Einwurf, den wollte ich einmal machen, weil wir haben Gesetze, ja. Und es steht auch ganz klar im Gesetz, dass keine Gewalt angewendet werden darf, um Umgänge wahrzunehmen. So, und das ist Gewalt, die hier ausgeübt wurde. Und das kann nicht sein. Das sind Rechtsverstöße. Und vielleicht müssen wir das jetzt endlich auch mal in die Institutionen und auch in die Justiz reinbekommen, dass auch diese Art der psychischen Gewalt eine Form der Gewalt ist, die gegen die Kinderrechte verstößt. So, und jetzt machen wir weiter bei eurer Geschichte.
Ja. Vielleicht noch, wenn man kurz zurückspult ein bisschen, also eben diese Entscheidung, die da getroffen wurde vom Amtsgericht, also einfach auch da, sondern ganz offen für uns war das, also wir hatten ja eben klar unsere Argumente ganz klar dargelegt. Es ist für uns eben dieser Bindungsaspekt so entscheidend und in der Zeit schon so viel entstanden, dass man das nicht einfach so brechen kann. Das war für uns ganz klar, hatten da auch einen guten Anwalt und letztendlich haben wir dann gesagt, gut, und was uns dann auch immer wieder vorgeworfen wurde und das ist einfach so, so krass, dann immer wieder zu sagen, ja, es geht um uns. Und ich meine, wenn man die Geschichte hört, was wir alles auf uns genommen bis heute, ganz ehrlich, und will ich einfach auch nur einfließen lassen, wir hatten ja auch einen Besuch von einer Verfahrensbeiständin und die war kurz da vor dieser Verhandlung und dann hat sie uns so mitgegeben, ja, ihr könnt ja auch auf anderen Wegen Eltern werden, so auf die Art zu sagen, ja, lasst doch am besten jetzt schon los, ihr könnt es ja auch anders versuchen und uns dann quasi immer wieder sowas vorzuhalten und für uns war in diesem Verfahren so wichtig, eben zu sagen, nein, es ging ja nicht gleich darum, dass komplett alles bei uns bleibt, sondern dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht beim Jugendamt zu lassen, auch wirklich extern von Fachleuten prüfen zu lassen, wie ist es denn gerade entwicklungspsychologisch, eben gerade die Erziehungsfähigkeit auch von dem Vater prüfen zu lassen. Und einfach auch, und das will ich auch einfach sagen, in dieser Verhandlung, wir saßen da, wie uns hat man nicht beachtet. Also wirklich sprichwörtlich hinter uns, also man hat über uns gesprochen, das heißt die Verfahrensbeiständin, die vom Jugendamt, wir wurden gar nicht gehört. Es hieß dann immer nur, ja gut, Fakten sind auf dem Tisch, wie machen wir das jetzt? Und wie sieht es die Verfahrensbeiständin? Ja, so und so, man muss schnell Umgänge installieren. Und ja, dann muss es relativ schnell sein. Natürlich die gegnerische Seite, ja, nee, am besten jeden Tag ein Umgang. Also war ja völlig egal, wie wir das einrichten sollen, völlig egal. Das Jugendamt hat es da nur mehr oder weniger abgenickt, muss man auch sagen, sich nicht geäußert dazu. Und dann so Aussagen auch von dieser Verfahrensbeiständin, ja, so in den ersten 2 Jahren kriegt man ja eh nichts mit. Und bis zu 3 Bindungsabbrüche sind da ja auch nicht schlimm.
Das wiederholen wir nochmal. Wer hat das gesagt?
Die Verfahrensbeiständin.
So, die Verfahrensbeiständin ist in so einem Verfahren drin, um Kindeswohl und Kindeswille vor Gericht zu vertreten. Die sollte sich auskennen mit den Basics der Entwicklungspsychologie, Bindung und so weiter. Und die sagt, das Kind kriegt das eh noch nicht mit, was in den ersten 2 Jahren passiert. It's not a big deal.
Und die Richterin hat uns dann noch gesagt, was braucht es denn da groß, ein bisschen Spielzeug. Und dann wird es alles bei den Umgängen so oder so laufen. Also unsere Argumente haben wirklich gar nicht gezählt. Und nochmal zu der Verfahrensbeiständin, wo die hier war. Der Kleine hat bei uns im Bett geschlafen. Wo sie hier war, war er circa ein Jahr alt, also wo sie den Termin bei uns hatte. Mhm. Und dann hat sie halt gesehen, wollte hier so unser Haus sehen, hat gesehen, okay, in unserem Bett liegt noch quasi so ein, wir hatten so ein Bettchen für ihn, dass er sich nicht seitlich rausrollt. Und dann hat sie gefragt, ja, wo schläft er denn? Ja, dann haben wir gesagt, ja, bei uns im Bett. Ah, das ist aber nicht gut. Der muss in ein eigenes Zimmer. Also das müssen sie jetzt sofort gucken, dass der in ein eigenes Zimmer kommt. Und wir wurden ja davor schon darauf aufmerksam gemacht, sie können doch auf anderen Wegen Kinder bekommen. Da hat sie noch das gesagt. Und wir haben uns nur angeguckt und haben gesagt, eigentlich soll es ja um den Kleinen gehen und der Kleine war ja auch da, aber sie hat nichts Besseres zu tun, als uns zu sagen, wir machen hier was falsch, aber bindungspsychologisch gesehen ist, also es ist richtig und wichtig, dass er die Nähe spürt. Voll. Und dass wir da sind. Also, ja.
Voll. Ja, und dann saßen wir noch am Tisch und hat sie gesagt, halt schon so ein bisschen in den Kleinen dann angeschaut und gesagt, ja, sieht ja ganz gut aus, also wohl genährt und alles gut. Das war das dann war's. Quasi die Begutachtung, ja.
Ja. Und dann hat sie gesagt, gut, das Kind ist eine Topfpflanze und wir geben die jetzt in einen anderen Haushalt.
Ja, sozusagen. Und deswegen, wie gesagt, und diese Verhandlung, und wir hatten wirklich einen renommierten Anwalt. Und also klar, der hat uns auch schon gesagt, na gut, je nach Bundesland, ehrlicherweise, kann es auch in die Richtung gehen oder in die andere Richtung. Aber selbst der kam nach dieser Verhandlung raus und hat gesagt, ganz ehrlich, sowas habe ich noch nie erlebt. Und nochmal, also bin ja auch in meinem Job, meiner Führungsposition und habe auch gewisse schwierige Verhandlungen, aber ich sag's dir, so ein Termin, nee, never ever. Nochmal, wir saßen da, wir waren zu diesem Moment die einzigen Personen, die Tag und Nacht für ihn da waren. Da war Jugendamtvertreterin, die ihn gar nicht gesehen hatte, eine Verfahrensbeiständin, eine Stunde, und die erlauben sich zu urteilen ohne uns. Also wenn wir nicht ab und zu mal gesagt hätten, sorry, wir wollen auch ein bisschen was einfach zu seinem Leben erzählen, hätte es gar nicht interessiert. Immer nur, ja gut, wie machen wir das jetzt? Alles klar, sind wir uns einig. Und dann auch gar keine Überlegung, Aufenthaltsbestimmungsrecht, ja, das kriegt man hin, das kriegt der Vater. Und wir müssen jetzt sofort mit den Umgängen starten. Ich meine, was halt auch paradox ist, bei allem, was man auch wieder sagen muss, es hat ja alles ewig gedauert. Also es wurde dann ja gesagt, die Notwendigkeit ist da, die Umgänge zu machen. Es hat dann ja aber trotzdem 3-4 Monate gedauert, bis das Ganze lief. Also, ja.
Du hast gerade was Richtiges gesagt. Das Jugendamt hat eine Stellungnahme abgegeben, dass er ja umplatziert werden kann, und war kein einziges Mal bei uns, hat den Jungen nicht gesehen, also wirklich bis zu diesem Gerichtstermin nicht gesehen. Das heißt, deine Ansprechpartnerin in diesem Gerichtstermin, die haben wir davor noch nie gesehen. Von der haben wir bloß gelesen, dass sie zuständig ist, und die hat sich dann ein Urteil erlaubt und hat dann natürlich der Verfahrensbeiständin hinterhergeredet, und im Endeffekt haben wir dann vom Jugendamt mitgeteilt bekommen, was können wir denn gegen das Gericht machen? Und das Gericht hat am Ende gesagt, ja, wir haben ja auf Empfehlung von Jugendamt und Verfahrensbeiständin ein Urteil gesprochen. Ja klar, hat keiner was dagegen gesagt. Die saß da drin, hat bloß genickt, auch mit den 3 Bindungsabbrüchen. Kam keine Widerrede vom Jugendamt, nichts. Und wir haben dann in diesem Urteil, das da gesprochen wurde, stand explizit noch drin, wenn wir die Umgänge boykottieren, also dann darf er ihn sofort rausholen, egal ob da irgendwelche körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen entstehen bei dem Kleinen. Und deshalb haben wir ihn auch immer zu jedem Umgang gebracht, ob er eine Rotznase hatte, ob es ihm schlecht ging. Wir haben ihn immer hingebracht, also jedes Mal. Und ja, also wir haben einfach keine Rechte bekommen in diesem Urteil, und es wurde auch kein Gutachten veranlasst, obwohl nochmal dieser Erzeuger kein Kind hatte. Man wusste nicht, wie kann er mit Kindern umgehen. Man hat die schwierigen Umgänge gesehen, aber alles war egal. Und am Schluss, das kommen wir gleich dazu, wie es dann geendet ist und was dann das Amtsgericht gemacht hat. Aber
ja, und schon hier genau haben alle Fachkräfte einfach völlig versagt, ne? Also das ist ganz klar. Ich meine, ihr wurdet ja in eurer Rolle völlig missachtet. Ich meine, man muss sich mal auch die Arroganz dieses Staates überlegen, zu sagen, ja, wir sind am laufenden Meter auf Pflegefamilien angewiesen, ne, die diesen teilweise wirklich Scheißjob machen. Und dann entscheiden wir aber am Ende trotzdem und dann haben die Pflegeeltern Ruhe zu geben, weil wir entscheiden. Und die Bindungen des Kindes werden missachtet, die Bindungen der Pflegeeltern. Ich meine, man verwaltet ja so ein Kind nicht, wenn man das bei sich aufnimmt. Man liebt das. Sogar ich als Bereitschaftspflegemutter habe die Kinder geliebt, die bei mir vor der Tür standen. Auch wenn das nur für wenige Monate war, ja. Und da dann hinzugehen und zu sagen, das ist alles jetzt komplett irrelevant, weil jetzt ist alles anders. Nein. So kann es halt nicht sein. Und jeder Einzelne trägt eine Mitverantwortung daran, dass es so gekommen ist, wie es jetzt am Ende gekommen ist, leider. Und das ist eines der Grundprobleme, dass einfach diese völlig mangelhafte Ausbildung sowohl in der sozialen Arbeit als auch im Familienrecht, wir haben Verfahrensbeistände, die noch nach dem alten Recht quasi keine eigenständige Fortbildung gemacht haben, sondern die einfach als Rechtsanwälte gearbeitet haben. Juristen haben keine Ahnung von Trauma und Psychologie und Bindungstheorie und diesem ganzen Kram. Juristen lernen Jura und nach dem alten Gesetz durften eben einfach Juristen auch jederzeit Verfahrensbeistände sein. Die müssen jetzt zwar nach dem neuen Gesetz das irgendwie also nachweisen, dass sie sich da diese Kenntnisse angeeignet haben. Aber wer diese Fortbildungen gibt und wie die in die Tiefe gehen oder auch nicht, das ist alles, ja, mal so, es ist ein russisch Roulette und in der sozialen Arbeit ist es genauso. Es gibt Menschen, die soziale Arbeit studiert haben, die rausgehen aus diesem Studiengang und die noch nie in ihrem Leben überhaupt zum Beispiel Verletzungen gesehen haben von Kindesmisshandlung. Ja, also nur als ein random Beispiel an der Stelle. Und es kann einfach nicht sein, dass solche massiv unterqualifizierten Menschen über das Kindeswohl am Ende entscheiden. So, wir gehen zurück rein in diesen Umgang mit dem Entenfüttern. Dominik, bitte.
Genau. Also, die Umgangsbegleiterin, die da das zum ersten Mal jetzt gemacht hat oder interimsweise übernommen hat, die ist dann rausgegangen. Ich habe den Kleinen noch einen Kuss auf die Backen gedrückt. Er hat mich angeguckt und ich habe gesagt, du gehst jetzt nur spazieren, du kommst gleich wieder, wir sehen uns gleich wieder. Das waren meine letzten Worte. Dann sind sie rausgegangen, dann saß ich da, habe schon angefangen, ich hatte immer einen Laptop dabei, habe schon angefangen, jetzt diese Situation wieder zu notieren. Und dann kam nach einer halben Stunde diese Umgangsbegleiterin völlig aufgelöst reingerannt. Also und hat mich, ich saß da auf so einem Stuhl im Flur, hat mich hier angeschaut und hat gesagt, ist er hier? Und ich so, nee, wer soll hier sein? Ja, der Vater mit dem Kind, weil er ist mir davon gerannt. Und in dem Moment ist wirklich auch meine Welt zusammengebrochen. Wir haben, also ich hätte sowas niemals erwartet. Habe da echt auch jede Menschenkenntnis, die ich gedachte, dass ich sie habe, in dem Moment war mir klar, ich habe gar keine. Also es ist wirklich so, man erwartet sowas von Menschen nicht. Und er hat ihn genommen, ist, wo sie aufs Handy geschaut hat, weggerannt. Sie hat versucht, ihm hinterher zu rennen. Sie hat ihn nicht mehr bekommen. Die Leiterin von dieser Außenstelle vom Jugendamt war nicht da. Die wurde dann angerufen, war in der Sitzung. Die kam dann auch gleich, hat ihm, Ferdin versucht, telefonisch zu erreichen, hat ihm eine E-Mail geschrieben. Ich habe einen Nervenzusammenbruch bekommen. Sie haben noch gefragt, ob sie einen Krankenwagen rufen sollen. Also Michael kam dann, Gott sei Dank, den habe ich auch sofort angerufen. Und ja, dann saß man da in einem Raum und dann hieß es, ja, wir fahren jetzt mal an die Adresse und schauen mal, ob wir ihn da finden. Sind sie los mit so einem Kindersitz? Die Leiterin der Außenstelle und die interimsweise Umgangsbegleitung sind los und sind dann irgendwann nach, keine Ahnung, einer halben Stunde wiedergekommen ohne ihn. Da war uns bewusst, sie haben ihn nicht angetroffen, aber sie haben uns dann gesagt, sie haben eine Frau gesehen, die ein Auto beladen hat mit einem Kindersitz, der zu seiner Größe passt. Und sie haben gefragt, ob sie die Frau von diesem Erzeuger ist. Dann hat sie Nein gesagt. Ja, die Leiterin der Außenstelle hat die Frau nie gesehen. Das heißt, die wusste nicht, wie die aussieht. Sie hat Nein gesagt und sie sind gegangen. Ja, vermutlich war es. Sie haben das Auto beladen, sind weggefahren. Und wir haben dann gleich, also aus Jugendamt tatsächlich, muss man sagen, hat auch gleich den Entzug der elterlichen Sorge beantragt, hat die Rückführung zu uns beantragt, sofort beim Amtsgericht. Und unser Anwalt hat auch gleich mit den Richterinnen telefoniert und tatsächlich, das Amtsgericht hat nichts unternommen, gar nichts. Es stand ja drin, dass er das machen kann, wenn wir die Umgänge boykottieren. Zu dem Zeitpunkt waren wir vom Jugendamt mit immensen Forderungen vom biologischen Vater, mit der Ausweitung der Umgänge konfrontiert, was ich gerade schon gesagt habe. Wo wir gesagt haben, dem Kleinen tut es jetzt schon nicht gut, mehr geht gerade nicht, also das ist Maximale. Und dann hieß es ja vom Amtsgericht, es steht ja drin, wenn ihr die Umgänge boykottiert, kann er ihn rausholen. Wir machen jetzt hier in dem Fall nichts. Genau. Es gab dann im Dezember noch eine Anhörung, wo dann der biologische Vater auch da war, wo wir uns dann auch erhofft haben, dass was passiert. Und das Jugendamt hat dann erst den Entzug der elterlichen Sorge beantragt und später in einem Schreiben mitgeteilt, er ist ja jetzt schon ein paar Tage da. Man hätte dem Kleinen am Anfang verkaufen können, dass es sich nur um eine Übernachtung handelt. Aber jetzt ist er ja schon länger da. Jetzt kann man das nicht mehr. Von dem her ist jetzt von der Rückführung zu uns auch abzusehen, weil das war jetzt eh nicht mehr dienlich.
Richtig, so nach dem Motto, das Kind ist jetzt eh schon in den Brunnen gefallen, jetzt können wir es da auch lassen.
Genau, drei Wochen später.
Ja, was natürlich also völlig, also es wurde etwas gemacht, was völlig dem Kindeswohl widerspricht, aber jetzt ist es halt schon so und wir warten jetzt ab und lassen Zeit ins Land gehen, bis das Kind sich quasi einfach fügt. Ich meine, man muss sich das mal überlegen, wie absurd dieses Denken ist. Ich hatte mal ein Kind in der Bereitschaftspflege, dessen Mama in der Klinik war für ein paar Wochen. So, niemand wäre doch auf die Idee gekommen, der Junge war, glaube ich, 4, niemand wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, weil er jetzt seine Mama 6 Wochen nicht gesehen hat, ach, jetzt ist das Kind eh bei uns, ja, jetzt bleibt es einfach bei uns, weil hat er jetzt die Mama 6 Wochen nicht gesehen. What? Was ist das bitte für eine Logik? So, das Jugendamt ist dann immerhin, also hat gecheckt, okay, krass, ein Mann, der einfach mit seinem Kind so wegrennt, man muss das ja auch mal überlegen, was das für dieses fast 2-jährige Kind bedeutet. Von heute auf morgen aus seinem vertrauten Umfeld, von seinen vertrauten Gerüchen, seinen vertrauten Routinen, seinem Lieblingsspielzeug, seinem Lieblingskuscheltier. Also ich weiß noch, wie bei meiner 7-Jährigen ist es jetzt noch Drama, wenn wir ihre Kuscheldecke irgendwo vergessen, ja. Diese ganzen Sachen, die dem Kind diesen festen Rahmen und dieses Gefühl der Sicherheit in dieser Welt geben, von einem auf den anderen Tag alles weg, eure vertrauten Stimmen so und dann mit diesem für ihn völlig fremden Mann, der sich ja wirklich bislang einen Scheiß um sein Wohlbefinden geschert hat und ne, deswegen hat der Kleine ja auch so reagiert in diesen begleiteten Umgängen, weil er das gemerkt hat, da ist gar kein Wohlwollen da, er hat sich unwohl gefühlt, so und der hat ihn entführt und das wurde. Und ich bleibe auch bei diesem Wort Entführung, auch wenn die Justiz in mittlerweile 2 Ländern das immer in Anführungsstrichen schreibt, doch, es ist eine Entführung, period. Und dann, und das ist ja, ne, für mich als Verfahrensbeiständin ist das einfach so krass, wie heftig unfähig die hier involvierte Verfahrensbeiständin ist, weil die hat dann in ihrer nächsten Stellungnahme auch noch geschrieben, der Vater gibt ja, der Erzeuger gibt ja seinen Aufenthaltsort nicht preis, aber ich habe das Kind via Zoom gesehen im Hintergrund. Das Kind hat gespielt und deswegen gehen wir davon aus, dass alles in Ordnung ist. Dem Kind geht super. Der Erzeuger hat gesagt, da gibt es irgendeine therapeutische Anbindung und deswegen ist alles gut. Und auch hier sage ich, Kinder in Kriegsgebieten spielen, heißt das, Kriegs ist nicht kindeswohlgefährdend? What? Über was reden wir hier bitte? Also selbst Kinder, die in völlig katastrophalen Familien aufwachsen, die Missbrauch und Gewalt erleben, sogar die spielen. Ja, und jetzt? Also ich weiß nicht, warum diese Frau bestellt wird.
Auch gerade da, Sonja, es gibt ja die instinktive Täuschung. Also das heißt, er hat ja jetzt jemanden, der ihm Essen gibt und auf den er angewiesen ist. Der Kleine muss ja auf den Vater zugehen, weil er ja von ihm das gekommen, was er braucht, um zu überleben. Das heißt, er muss auf ihn zugehen, aber in der instinktiven Täuschung macht er das nicht, weil da jetzt eine super tolle Bindung entstanden ist innerhalb von 3 Wochen oder weil da irgendwie der Vater jetzt ein Heiliger ist, sondern das macht er, um zu überleben. Nochmal, das ist ein ganz normaler Reflex, aber auch das, wir haben mir dann das geschickt, haben gesagt, hier, gucken Sie sich das mal an. Mhm. Auch wenn er zu dem Vater hingeht, während sie diesen Zoom-Call hat, es heißt ja noch nicht, dass alles gut ist, aber
ja. Wollt ihr vielleicht Fortbildungen geben für Fachkräfte? Dieser Begriff der instinktiven Täuschung, den kennt fast gar niemand. Also wir haben auch andere Fälle, da glauben Richter wirklich, nur weil ein Kind vermeintlich freudestrahlend bei Eltern in die Arme rennt, Genau, weil ich eben weiß, ich muss mich gut stellen, um für meine Sicherheit zu sorgen, dass das bedeutet, dass alles in Ordnung ist. Ja, da haben wir teilweise parallel laufende Strafverfahren, wo es dann heißt, hey, die Bindung ist ja gut, ist ja alles super.
Du hast ja gerade schon gesagt, wusste den oder kannte den Aufenthaltsort lange nicht. Wir haben ihn ja dann wirklich auch nicht gewusst. Das heißt, wir konnten gar nichts mehr machen. Wir waren jetzt darauf angewiesen, dass uns das Jugendamt ab und zu sagt, wie es dem Kleinen geht. Und auch da hat der Erzeuger zurückgemeldet, er hat Auffälligkeiten, er hat die ersten Nächte nicht geschlafen, er hat geweint, hat dann sogar, entweder war es da oder beim nächsten Termin, da kommen wir gleich drauf, mitgeteilt, er muss jetzt im eigenen Bett schlafen. Also das kannte er ja gar nicht, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Also bei uns zusammen im Bett geschlafen, er kannte nicht, dass er alleine irgendwo in irgendeinem Zimmer ist, dass er generell alleine gelassen wird und dass dann auch noch andere Namen verwendet werden. Also es ist wirklich so, man hat gemerkt, da wird nicht fein fühle ich auf den Kleinen eingegangen. Also man hat es bei den Reaktionen, bei den Rückmeldungen gemerkt.
Ja, und es hat uns tatsächlich bei allem ja eben auch so, sorry, angekotzt, weil man hat es gespürt, dass der Erzeuger kein Interesse zeigt. Er hat eben nicht gefragt, wie geht's dem Kleinen, was spielt er gern? Und er wusste, und es hat uns wirklich im Herzen wehgetan, weil klar, er hat bei uns noch Fläschchen nachts bekommen. Er ist aufgewacht und der Erzeuger wusste das nicht. Und dann hat er zurückgemeldet, ja, nachts schreckt er auf und muss ihn dann beruhigen. Und also, müsst ihr mal vorstellen, also es war eben komplett so, er wusste ja gar nicht, auf was er sich einlässt. Und es hat uns eben so wehgetan und es wurde alles abgetan. Unsere Bedenken ja in der ganzen Zeit schon, ja, nee, wir sollen uns nicht so anstellen und wir sollen da nicht übertreiben und keine Ahnung.
Nee. Ja. Weißt du noch, was da als Rückmeldung kam zum Gericht? Wir haben ihm ja nicht mitgeteilt, was er alles braucht. Ja, aber er hat davor nie gefragt, nochmal, soll man da drin sitzen und sollen jetzt random erzählen, was der Kleine mag, wie man mit ihm umgehen? Also was wird erwartet? Und dann uns halt in jedem Fall immer die Schuld geben müssen.
Und dann kam ja immer so dieses nette Wort Bindungsintoleranz so in den Raum. Und wir waren ja komplett bindungsintolerant. Und er muss es einfach offen sagen, es gab ja dann auch irgendwann vom OLG ein Schreiben, wo sie quasi das wortwörtlich reingeschrieben haben, so auf die Art, er musste ja so reagieren, weil wir bindungsintolerant sind. Und ganz ehrlich, das sind Richter, die kannten uns komplett gar nicht. Und sorry, das ist nicht das ist ja objektiv, das ist einfach eine Meinung um uns. Und das hat mir die ganze Zeit das Gefühl, wir hatten immer das Gefühl, es geht bewusst Zeit ins Land, immer mit diesem Gedanken, vielleicht die werden schon irgendwann aufgeben und immer so ein bisschen, immer uns so gut wie es geht, als die Schlechten darzustellen, ohne eine Grundlage zu haben. Und das war, ja, hat sich so die ganze Zeit einfach durchgezogen.
Ja, man muss einfach sagen, es wurden nur die Schreiben der Gegenseite mitbewertet und diese Bindungsintoleranz, nochmal, er zeigt die Bindungsintoleranz uns gegenüber, weil er die Bindung von dem Kleinen zu uns nicht respektiert. Und da sitzt ein Richter, der weiß, er wurde von heute auf morgen mitgenommen und schreibt recht uns die Bindungsintoleranz zu. Da muss man sich wirklich fragen, was mit diesem System los ist und ob die überhaupt wissen, was das Wort bedeutet. Weil wenn man diesen Text gelesen hat, da hat man so gedacht, da passt eines nicht zum anderen. Also wirklich völlig abstrus. Und ja, da haben sie quasi unsere Aufforderungen zur Aussetzung der erstinstanzlichen Entscheidung, die wir damals beantragt haben, damit abgewendet, haben gesagt, wir können die Entscheidung nicht aussetzen, wo wir ihm das Sorgerecht total gegeben haben, aus den Gründen, weil wir in Bindungsintoleranz sind und weil wir die Umgänge boykottiert haben, etc.
Genau. Ja, an der Stelle auch nochmal das ist ja so ein Schlagwort, so ein Kampfbegriff, gerade auch der radikalen Väterrechtler-Szene, dass, wenn die Kinder Umgänge und Kontakte nicht wollen, dann muss das andere Elternteil, meistens die Mutter, in dem Fall jetzt die Pflegeväter, dran schuld sein, wegen ihrer Bindungsintoleranz. Das ist kein wissenschaftlicher Begriff. Das ist keine Diagnose. Das ist nichts, wo man sagen kann, okay, die und die Ausgangssituation liegt vor und das sind jetzt die Merkmale. Ne? Das ist ja nicht, wo am Ende dann ein Psychiater sagt, oh, hier liegt eine Bindungsintoleranz vor. Nein, das ist einfach so ein Kampfbegriff. Das ist irgendwie so ein schwammiger Begriff, der irgendwie mal reingeworfen wird und der so ein leichtes Erklärungsmuster bietet, wenn Kinder eben keine Umgänge wollen. Und das Krasse ist ja auch, gerade in diesem Alter von um die 2 Jahren, da sind Kinder noch überhaupt gar nicht leicht beeinflussbar. Ne? Das ist dann immer in der ganzen Szene, ist das dieser große Kampf, oh, gibt es Entfremdung, oh, gibt es wie weit kann Manipulation von Kindern gehen? Kann sehr weit gehen, aber gerade in diesem jungen Alter, unter 3 Jahren, sind Kinder fast noch gar nicht manipulationsanfällig in dem, wie sie auf Menschen reagieren. Das ist sehr authentisch und sehr, Kinder leben in dem Alter sehr, sehr im Moment. Und die sehen eine Person, die fühlen sich wohl mit dieser Person oder eben nicht. Und wenn das dann über eine längere Zeit, über mehrere Wochen ist und dieses Kind sich nicht wohlfühlt, dann weil es sich intuitiv einfach nicht wohlfühlt bei dieser Person. Und dann ist das ein ganz klarer und authentischer Kindeswille. Denn um diesen berühmten Kindeswillen festzustellen, braucht man ja nicht nur die Worte eines Kindes, sondern auch das ganze Verhalten zählt ja zu dem Kindeswillen dazu. Und dieser kleine Junge hat ganz klar gesagt, ich möchte nicht zu diesem Mann. Und das hätte geachtet und gewürdigt werden müssen von allen Verfahrensbeteiligten. Und das wurde es nicht. Und dass dieser Erzeuger eben auch überhaupt nicht, ich meine, es gibt ja Leute, die intuitiv richtig mit Kindern umgehen, die ihre Signale deuten können, die da sehr schnell reinwachsen. Aber der Erzeuger hat ja sogar im Beisein von Dritten schon gezeigt, dass er überhaupt gar nicht intuitiv auf dieses Kind eingehen kann und überhaupt nicht liebevoll auf ihn zugeht, wenn er da anfängt zu weinen. Ne? Man schafft es ja, also hier wieder unser Thema Eingewöhnung unser als Vergleich. Ne? Also gut ausgebildete ErzieherInnen gehen ja dann auf die Knie, gehen runter, reden mit dem Kind, lenken es ab, sagen, guck mal, die Mama kommt gleich wieder, wir gehen jetzt mal was spielen. Und oft beruhigt sich ja das Kind dann auch, wenn man es gut auffängt. Aber da hat ja der Erzeuger schon gezeigt, der kann das gar nicht und er hat auch gar kein Interesse dran. Das Kind hat zu funktionieren. So. Und das ist ja letzten Endes, was ja auch die ganzen Gerichte, in dem Fall das Amtsgericht und auch das Oberlandesgericht, das Kind hat zu funktionieren. Ihr beiden, ihr habt den Mund zu halten. So. Und wir wollen dieses Aktenzeichen abhaken.
Mhm. Ja. Und zu dem Zeitpunkt muss man auch sagen, wo dann diese Entscheidung vom Amtsgericht kam, dass sie nichts machen, wo dann das Oberlandesgericht gesagt hat, sie heben die Entscheidung nicht auf, dann hat er auch aufgehört, sich bei unserem Jugendamt zu melden. Und dann hieß es, also wir haben einfach gar nichts mehr mitbekommen, nichts mehr. Also wir wussten nicht, wo der Kleine ist, wie es ihm geht. Wir finden das einfach auch so krass, dass dann auch keiner in die Familie schauen kann. Also hätte ja sonst was passieren können. Man weiß ja nicht, wie geht jemand, nur weil er jetzt biologisch verwandt mit einem Kind ist, mit dem Kind um. Also war wirklich eine schwierige Zeit.
So, und jetzt kommt der absolut grausame Plot-Twist, den wir niemandem wünschen. Am Ende kam raus, dass der Erzeuger mit seiner Frau und dem dann schon neugeborenen Kind und unserem kleinen Jungen hier nach Frankreich abgehauen ist. So. Und dann, was ist dann passiert?
Genau, also das haben wir bei einer Verhandlung vom Oberlandesgericht erfahren, haben in der Verhandlung noch erfahren, also da hat die Richterin auch mitgeteilt, dass sie den kleinen Jungen in Augenschein genommen hat. Da hat sie auch einen Umgang quasi beschrieben, wie der Kleine reagiert hat, wo sie ihn gesehen haben. Also der hat gespielt, hat die Erwachsenen im Raum, also die Richter und den Vater komplett ignoriert, hat auf Ansprachen vom Vater nicht reagiert. Also das hat die Richterin beim Oberlandesgericht sehr authentisch auch wiedergegeben. Mhm. Also muss man sagen, das war das erste Mal, dass da auch was wiedergegeben wurde, wo es jetzt nicht hieß, alles ist super, alles ist toll. Und in dem Verfahren haben wir dann auch, also an dem Tag haben wir dann auch erfahren, wo oder beziehungsweise wir nur in welchem Land er ist. Erstmal uns wurde die Adresse nicht mitgeteilt. Aus dem Grund, weil er es nicht wollte, weil er Angst hatte, dass wir dann mit der Presse vor der Tür stehen. Also wir wussten dann immer noch nicht genau, wo er ist. Und in dem Verfahren hat er dann auch noch gesagt, er muss im eigenen Zimmer schlafen. Er wird mit einem anderen Namen angesprochen. Also er hat den Namen dann auch noch quasi geändert. Nicht mal den Geburtsnamen, sondern hat nochmal ihn mit was anderem angesprochen. Also wo man einfach sagen muss, man hat gesehen, er geht auch nicht feinfühlig auf den Kleinen ein, sonst schon alleine mit den Äußerungen. Wir haben beim Jugendamt damals im Dezember ihm die Lieblingskuscheltiere und Lieblingsspielsachen mitgegeben für den Kleinen. Also haben dem Jugendamt das übergeben, dass es weitergeben. Dann haben wir gefragt, wie er denn auf sein Lieblingskuscheltier reagiert. Dann hat der biologische Vater gemeint, gar nicht. Dann haben wir gesagt, das kann nicht sein. Also ja, das die ganze Zeit rumgetragen hat, mit ihm gekuschelt. Also schon alleine da hat man gemerkt, er hat es ihm nicht gegeben. Wir haben ihm Bilder mitgegeben, die wurden ihm nicht gezeigt. Da hat er aber sich rausgeredet, dass das Jugendamt gesagt hätte, er soll sie ihm nicht zeigen. Also es ist wirklich so gewesen. Wir saßen da drin und jede Aussage hat darauf hingedeutet, ihm geht's nicht um den Kleinen, weil sonst würde er so nicht damit umgehen, mit der Gesamtsituation. Aber ja.
Ja, und er hat dann sehr, und das war eben diese Art, und es ist für uns unverständlich, dass er das so lange geschafft hat, die Zuständigen da zu täuschen. Also er hat immer im Jugendamt, muss man einfach sagen, solange er sie gebraucht hat, immer so versucht, bei Laune zu halten. Und dann hat man eben gemerkt, auch bei dieser Gerichtsverhandlung, da war das Jugendamt für ihn natürlich auch durch. Und wenn man vielleicht ganz kurz und knapp natürlich vorhin schon immer Dinge nimmt, dass freie Träger ja dann irgendwann davor auch schon kritisch war, hat er dann immer alles abgetan und so weiter. Und man hat einfach gespürt, es ist ihm einfach egal und ihm geht's da nur um sich. Und solange er noch Unterstützung kriegt, dann hält er die bei Laune. Und wenn nicht, dann ist es für ihn durch. Und das war einfach für uns so krass. Und auf jeden Fall war dann irgendwann zumindest, und man muss sagen, zumindest dann am Oberlandesgericht professioneller zumindest. Also wie er gesagt hat, wir durften reden tatsächlich. Also wir waren erstaunt, dass wir oft gefragt wurden, was wir dazu meinen. Das war für uns schon komplett neu. Und dann haben sie ja gesagt, ja, wir müssen zumindest ein Gutachten jetzt beauftragen. Also das, was ja eigentlich hätte beim Amtsgericht schon passieren sollen, dann fast ein Jahr später wurde dann beauftragt. Und ja, war dann aber trotzdem alles so im Ungewissen, weil was war jetzt das Problem? Er war ja im Ausland und es ging dann eben über Monate hin und her Zuständigkeit. Wir hatten ein Gespräch mit dem Gutachter und wir sind wieder Monate ins Land gezogen und wir wussten irgendwann gar nicht mehr, was jetzt der Stand ist.
Und wir wussten auch, also die Zuständigkeit war dann auch ungewiss. Und tatsächlich, wir haben in der Zwischenzeit dann nach diesem Termin beim Oberlandesgericht auch noch Umgang beantragt. Ich weiß nicht, ob wir sagen, doch die Mutter bei uns ja aufgenommen, haben die gesucht in dem Bundesland, wo man quasi bekommen haben.
Wir werden das mal bei Netflix pitchen, wirklich irgendwann, wenn es durch ist.
Sie hat bei uns gewohnt, sie war bei dem Termin beim Oberlandesgericht dabei, hat sich unsere Beschwerde angeschlossen. Sie hat Umgang beantragt, wir haben Umgang beantragt. Und tatsächlich wurde dann bei diesem Umgangsantrag von uns auch noch mitgeteilt, dass wir durften nicht reden, unsere Seite wurde nicht protokolliert und es hieß, als Pflegeväter haben sie keine Rechte und wortwörtlich von dieser Richterin, und sie hat auch gesagt, Blut ist stärker als Wasser, der Spruch ist auch gefallen und wurde abgelehnt, genau. Also es war dann wieder eine andere Richterin als die das erste Urteil gesprochen hat, aber wieder dasselbe Amtsgericht.
Blut ist dicker als Wasser, ja, lieben wir. So, jetzt aber der eigentliche Plot-Twist, zu dem ich eigentlich kommen wollte. Es verging dann fast ein Jahr, seit ihr den Kleinen nicht mehr gesehen habt, und dann hat sich jemand bei euch gemeldet aus dem Nichts.
Ja, also es war wirklich so, wie gesagt, es war dann hin und her, weil ich zuständig Gutachter wusste nicht, was er machen soll. Und dann gab es einen Bericht vom französischen Jugendamt irgendwann im September, Oktober, der sehr klar gesagt hat, sie waren vor Ort und haben das beobachtet und aus ihrer Sicht läuft es alles gut. Ihre Empfehlung ist, ihn nicht mehr herauszunehmen und ihn dort zu lassen. Und das war ein Wochenende, also sowas, ja, wir vergessen da viel nicht in der Geschichte, saßen da und war für uns auf der einen Seite natürlich klar erst mal hart zu hören, okay, ganz ehrlich, jetzt es ist, wie es ist. Aber auf der anderen Seite war für uns dann dieser Punkt zu sagen, okay, wir können nichts ändern, wir müssen jetzt loslassen und auch da wieder einfach, uns war es wichtig, dass es ihm gut geht. Und wir haben dann gedacht, gut, wenn das sich alles fügt und es eine tolle Familie ist, okay. Unser Wunsch war dann immer noch, das Verfahren war ja offiziell noch nicht abgeschlossen, ihn wenigstens ab und zu sehen, weißt, also zumindest da eine Gelegenheit zu haben. Ja, und wirklich, also auch das, wie in einem Krimi, 4 Tage später war ich bei einem geschäftlichen Termin, gucke auf mein Handy, WhatsApp, und dann sehe ich eine Nachricht von einer komplett unbekannten Nummer, eine Frau, die mir schreibt, ja, sie wollte sich melden, wir haben gemeinsam Bekannten oder Schützling, wie sie genannt hat, und sie ist eine Freundin der Familie, sie war dort vor Ort in Frankreich und das, was sie da gesehen hat an diesem Wochenende, geht gar nicht. Sie war total schockiert und sie wusste jetzt nicht, wie sie damit umgehen soll, sie ist eigentlich eine Freundin der Familie, aber sie hat von uns erfahren, weil der Vater viel über uns erzählt hat tatsächlich, und hat dann eben geschrieben, das, was sie gesehen hat, sie konnte nicht anders, sie musste das uns mitteilen. Und wir haben eben erfahren, so Dinge wie, ja, dass er über Stunden alleine gelassen wird, der Kleine, dass er mit Essensentzug bestraft wird. Und das einfach, und das ist einfach das Krasse ja an sich, dass mit ihm nicht interagiert wird. Und ganz ehrlich, Dinge wie, wo wir immer schon gesagt haben von Anfang an in diesem Familiensystem, da also diese neue Frau von ihm, die konnte sich gar nicht einlassen, hat nur die gemeinsame Tochter gesehen. Und wir haben uns dann mit der Frau getroffen, weil wir wussten ja nicht, okay, ist es jetzt glaubwürdig oder nicht? Wir haben ja schon so viel erlebt. Und das war einfach so klar. Und sie wusste einfach die Dinge, die ganze Geschichte, weil er es ihr ja erzählt hat. Und dann haben wir gesagt, das kann echt nicht sein. Also das kann wirklich nicht sein. Und wir haben uns auch da natürlich ein Stück weit gehofft, dass alles gut wird. Und dann müssen wir eben erfahren, dass es ihm gar nicht gut geht. Und es war für uns einfach so krass, ja, der Moment.
Ja, und diese Frau hat quasi dann nochmal ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen, weil dann eben klar war, hier haben wir auch wirklich nach jeder Rechtslage eine so krasse, akute Kindeswohlgefährdung, dass das überhaupt gar nicht mehr tragbar ist. Und ich meine, das war ja eigentlich schon vorhersehbar. Und wir haben das ja auch schon mit diversen Stellungnahmen auch dem Gericht klargemacht, dass dieser Erzeuger eben nicht erziehungsfähig ist. Niemand von uns hätte wohl geglaubt, dass es so brutal kommt. Also Essensentzug, keine Ansprache, ganz klare psychische, körperliche Gewalt auch, ne, dass er auch angeschrien wird und so weiter. Dass es ihm nicht gut gehen würde, so war irgendwie klar, aber dass es so schlimm kommt, war nicht klar. Und dann hat jemand tatsächlich auch mal die Polizei informiert in Frankreich und was, und ich möchte an der Stelle auch darauf eingehen, weil es einfach so krass ist aus Kinderschutzperspektive, weil der Erzeuger mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter regelmäßig über Stunden weg war, spazieren, irgendwelche Aktivitäten machen, während der kleine, dann schon fast 3 Jahre alte Junge alleine zu Hause über Stunden in seinem Gitterbettchen war. Dann kam die Polizei und hat geklingelt und es hat niemand aufgemacht und dann haben die über Stunden, ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden es waren, aber über Stunden hat die Polizei gewartet und war schon davon überzeugt, da ist definitiv niemand drin in der Wohnung, weil sie nichts gehört haben. So. Wie kann es denn sein, dass ein 3-jähriges Kind schon gar keinen Mucks mehr macht, mitten am helllichten Tag? Dass es keinen Hunger hat, keinen Durst hat, keine Aufmerksamkeit, keine Liebe möchte, kein gar nichts. Das ist ein Zeichen von einem schwerst traumatisierten Kind, das gelernt hat, wenn ich weine, kommt sowieso niemand. So. Die Polizei war also da, irgendwann kamen die wieder zurück. Es war klar, der kleine Junge war auch jetzt wieder alleine über Stunden in dieser Wohnung. Und dann, um die Sache jetzt ein bisschen abzukürzen, wurde der kleine Junge dann tatsächlich in Frankreich in Obhut genommen durch das französische Jugendamt. Wir haben jetzt gerade ganz frisch noch ein Schreiben vom Bundesamt für Justiz aus Frankreich vorliegen, wo nochmal auf Verletzungsmuster eingegangen wurde, die in der Kita, die der kleine Junge wohl in Frankreich jetzt mittlerweile besucht, aufgefallen sind. Hämatome, Kopfhautabschürfungen, ganz klare Formen von Gewalt. So. Das Kind ist raus. Schon wieder ein Bindungsabbruch. In dem, gut, das war jetzt keine Bindung, aber auf jeden Fall schon wieder ein Wechsel raus. Ich hoffe in Sicherheit. Ja. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Und der Kleine ist immer noch nicht zurück, obwohl ihr jetzt mehrere Zehntausende Euros, auch mittlerweile, das darf man an der Stelle ruhig auch mal sagen, was für immense Kosten damit verbunden sind, unter Umständen, wenn man sich für ein Kind einsetzt in diesem Land. Ja. Und ihr habt über die ganzen letzten 1,5 Jahre, habt ihr das immer klar gemacht, wir sind jederzeit bereit, unser Kind wieder zu uns zu nehmen. Auch wenn es jetzt weiter traumatisiert wurde, auch wenn es jetzt schwerer ist als vorhin, auch wenn es eine Wiederanbahnung auch hier bräuchte, weil natürlich viel Zeit ins Land gegangen ist, aber wir sind bereit, diesen Weg zu gehen, weil wir dieses Kind so sehr lieben. Wir sind bereit, die therapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen und alles, was es braucht, damit wir diesen Karren wieder aus dem Dreck bekommen. So. Und jetzt haben wir mit zwei Behörden in zwei Ländern, zwei Gerichten in zwei Ländern zu tun.
Ja, ja, mein, wie du sagst, es gab jetzt so viele, sagst Plot-Twists und ja, wir wünschen uns einfach nur, dass er endlich wieder zurückkommen kann in sein sicheres, geborgenes Umfeld. Und wie du gesagt hast, wir sind zu allem bereit und ganz ehrlich, da sind wir reflektiert genug, dass es kein einfacher Weg wird. Das ist uns völlig klar und wir sind gleichzeitig bereit, jede Hilfe in Anspruch zu nehmen, die es da auf dieser Welt braucht und nach Frankreich erstmal zu reisen. Und ja, und wir wünschen uns da einfach, dass da endlich auch mal Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ja für uns so undenkbar. Ich meine, ich bin ja selber in der Verwaltung tätig und wenn man dann irgendwie nur über Zuständigkeit nur redet, sorry, es geht und es ist was anderes, über eine Sache zu reden, reden hier von einem Kind und jetzt braucht es endlich eine klare Entscheidung und dann dieses klare Statement zu sagen, okay, ja, wir sind jetzt soweit und wir können dann das Ganze auch eben wieder aufnehmen. Das ist für uns ja einfach der große Wunsch, ja.
Ich finde es auch vor allem so absurd, weil das wird in Frankreich nicht anders sein als in Deutschland. Wir haben einen immensen Mangel an den Obhutnahmestellen, Pflegefamilien, guten Pflegefamilien vor allem. Und hier ist eine Pflegefamilie, die bereit ist, die sagt, wir nehmen den Kleinen jederzeit wieder auf. Und irgendwie weigern sich alle. Und ich fand das so krass, auch in diesem Schreiben, das nochmal zu lesen. Ja, die Pflegeväter haben ja jetzt den Jungen seit 2024 nicht mehr gesehen. Und so nach dem Motto, das hat sich ja jetzt eh erledigt. Und deswegen gibt man das Kind jetzt lieber nochmal in eine neue Familie und dann landet es irgendwann im Heim. Oder was zur Hölle soll da die Perspektive sein? Also es ist schon wieder, also diese völlige Perspektiv- und Planlosigkeit, auch von den französischen staatlichen Institutionen, also das ist für mich auch mindblowing. Ich meine, ich kenne mich jetzt mittlerweile relativ gut mit den Worst Cases in Deutschland aus, dass es halt im europäischen Ausland wirklich genauso beschissen läuft unter Umständen. Also da fällt mir nichts mehr dazu ein. Vor allem, ihr wurdet ja auf Herz und Nieren überprüft. So, jedem ist klar, dass ihr ein sicheres Zuhause bietet.
Und auch damals gab es eine Bestätigung, dass also sogar eine fachliche Einschätzung von dem freien Träger, dass die Bindung zu uns sicher ist von dem Kleinen. Also auch das haben wir belegt. Damals, bis er rausgenommen wurde oder weggenommen wurde von uns, entführt wurde, war eine sichere Bindung vorhanden. Auch gerade das muss man sagen, wir haben ihm da viel gegeben und es entwickelt sich ja auch das Urvertrauen und wir haben auch gar keine Sorge, dass wenn wir ihn zwei, dreimal sehen oder auch beim ersten Mal ist natürlich die Hoffnung, dass er sich da wieder dran erinnert und zumindest die Gefühle wiederkommen, die er, wenn er uns sieht, hat. Und dass man zumindest dann da die Chance hat, einfach zu zeigen, hey, wenn er auf uns zurennt, wenn er bei uns sein will, da ist doch alles geredet. Dann lasst uns ihn doch einfach auch mal sehen, weil das war ja auch noch unsere Bitte. Wir haben auch zu seinem dritten Geburtstag, den er jetzt hatte, gefragt, ob wir ihn sehen dürfen, ob wir ihn mal schicken dürfen. Da gab es bis heute keine Antwort. Da hat das Gericht einfach gar nicht drauf reagiert. Und wir wissen ja nicht, wo er ist, also wo er genau in welcher Pflegefamilie er ist. Also wir sind jetzt wieder auf die Gerichte angewiesen und ja.
Ja, und das, was du da gerade ansprichst, ich meine, die Chancen sind natürlich hoch, dass er sich jetzt nicht kognitiv tatsächlich an euch erinnert nach so einer langen Zeit, aber gefühlsmäßig eben schon. Das kennt man von Kindern, die dann, also von Säuglingen teilweise, die in Fluchtsituationen dann in anderen Ländern gelandet sind. Aber wenn die quasi ihre Muttersprache hören, dann beruhigt sich der Herzschlag und so weiter. Also wo klar ist, da ist auf jeden Fall ein Erinnerungsvermögen da, auch wenn das dann diese kleinen Kinder nicht verbalisieren können. Aber dieses Gefühl der Sicherheit, das ist Heimat, das ist Zuhause, das kann auf jeden Fall angetriggert werden, wenn man die Kinder dann wieder mit ihrer Herkunft quasi konfrontiert. Und das könnte sehr, sehr gut hier bei euch natürlich auch der Fall sein. Und ganz im Ernst, selbst wenn es eine Phase des Wiederaufbaus der Beziehung und Bindung bräuchte, dann wäre es halt so. So what? Ich verstehe es nicht, warum die sich alle so sperren, als hätten die alle keine gesunden Bindungen und Beziehungen in ihrem Leben und wüssten gar nicht, wovon wir hier eigentlich gerade jetzt eine Stunde gesprochen haben. Das ist jetzt schon der längste Podcast, den ich je aufgenommen habe, aber es war nötig. Und ich frage mich, wo diese Herzlosigkeit herkommt. Und wir haben, ich meine, gucken wir uns doch um in der Welt, wir haben so viele krass bindungsgestörte Menschen und hier gehen staatliche Institutionen hin und schlagen genau in diese Kerbe einfach weiter rein. I can't wrap my head around it, wirklich nicht.
Und was man auch sagen muss, letztendlich, und das ist ja, also ich beschäftige mich ja auch schon länger mit Persönlichkeitsentwicklung und bin ausgebildeter Coach. Und ja, eben diese Wichtigkeit der ersten Jahre und was die Menschen ja mittragen in ihr Leben, wenn da diese, ja, wenn diese Dinge passieren. Und es ist so für uns völlig unverständlich. Und dann muss man später in Psychotherapie investieren. Gut, dass es Menschen dann aufarbeiten. Das ist erstmal wichtig. Viele machen es ja trotzdem nicht. Aber um dann einfach zu sehen, hey, wie wichtig dieses Fundament da schon ist. Und das wirklich, wirklich bewusst dann zu stören. Und ich sage jedes Mal, der Kleine war die meiste Zeit seines Lebens immer noch bei uns. Es ist einfach Fakt. Die meiste Zeit seines bisherigen Lebens war er bei uns.
Ja.
Und dann irgendwie zu sagen, ja, es ist schon lange her, obwohl wir von Tag 2 oder 3 dann da waren. Und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass er das eben spüren wird. Wie gesagt, natürlich nicht verbalisieren kann, weil er die Sprache nicht jetzt auch eine andere gesprochen hat. Aber ja, und natürlich wird es nicht so sein, dass er reinkommt und wir sagen, ja, schön, dass er da ist, passt alles, sondern wir werden das natürlich, oder werden das langsam angehen. Ja?
Genau, wir haben auch dem französischen Gericht mitgeteilt, dass wir für eine Wiederannäherung zur Verfügung stehen, auch 2 Tage die Woche gerne in diese Region reisen, die sehr weit von uns entfernt ist, und das machen. Also wir sind da echt zu allem bereit. Uns geht es wirklich um den Kleinen. Und ja, man muss sagen, von dieser Freundin kam dann auch noch der Hinweis, sie durfte kein Deutsch reden, während sie in der Familie war, weil wenn er Deutsch hört, dann weint er ich immer. Also er kann Deutsch schon implementieren. Also das, also er verbindet da was damit. Und auch gerade, er kennt auch unsere Automarken, die wir hier gefahren haben, weil er sehr autobegeistert war. Der Kleine, der hat immer drauf rumgedrückt. Und ein Auto war immer Dad und ein Auto war Baba, weil ich habe quasi Skoda gefahren und er Peugeot. Und jedes Mal, wenn er so ein Auto sieht, dann sagt er das auch noch, Dad und Baba, und weint, hat die Freundin gesagt. Also,
so viel zum Thema Erinnerung. Ja. So. Okay, das ist krass. Das ist ein Detail, das ich tatsächlich jetzt auch noch nicht wusste. Und jetzt könnte ich gerade auch losheulen, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde das so, so krass. Wenn da nur einer mal wirklich zuhören würde. Also wenn da nur einer in diesem System wirklich mal zuhören würde und da die Dots connecten würde, die ja alle da sind. Natürlich vermisst der Kleine euch. Wir machen an der Stelle jetzt einen Punkt. Michael und Dominik, danke, dass ihr da wart, dass ihr gesprochen habt. Ich hoffe, dass, wenn diese Folge rauskommt, dass wir dann einen Sieg fürs Kindeswohl verzeichnen können. Ich drücke euch die Daumen, wir werden weiter in Kontakt sein und ich weiß, dass auch die Kinderschutzbubble euch die Daumen drückt.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ja, erstmal vielen Dank, dass wir da sein durften und die Geschichte erzählen durften. Danke für deine Unterstützung auch in dem Verfahren bei allen, ja, Dingen, die so passiert sind. Und ja, letztendlich nochmal, es wäre einfach schön, wenn wir diese Gelegenheit hätten und eben der Kleine wieder sein gewohntes Umfeld hat. Und gleichzeitig für uns auch ganz klar, dass es ein Happy End für uns gibt und gleichzeitig für uns ganz klar, dass sowas nicht mehr passieren darf und dass wenigstens gewisse Dinge, die passiert sind, auch zu Veränderung führen, in zukünftige. Also das ist für uns auch so wichtig, ja.
Also deshalb müssen wir auch an die Öffentlichkeit mit dem ganzen Thema, weil es passiert so viel, was einfach dann auch bei den Familiengerichten nachher nicht rauskommt, weil einfach die Unterlagen auch nicht öffentlich zugänglich sind. Und es muss sich wirklich was ändern und es muss sich jetzt was ändern. Und Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. So, viel dazu.
Das ist doch das perfekte Schlusswort. Danke und liebe ZuhörerInnen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Hauert. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.